Abschiedsgottesdienst, ich bin sehr mit klassischer Musik vertraut, habe ich Werke von meinem Lieblingskomponist gewählt, der Gott immer mit einem fröhlichen Herz diente und vielseitiger ist als jeder andere Komponist. Das ist Joseph Haydn. Es steht in der Bibel, nicht wahr, Haydn und die Juden. Und dazu ein Werk von Felix Mendelssohn Bartholdy, der größte von die romantische christliche Komponist. Schubert war ein größerer Komponist als Mendelssohn, aber in geistlicher Musik ist Mendelssohn haushoch überlegen. Ja, und ich glaube, da sind wir einig darüber. Es hat mich sehr gefreut. Über diese Themen nebenan habe ich sehr ausführlich in einem Buch geschrieben, Mein Glaube, meine Welt, über Kunst als Verkündigung. Eine Kapitel über klassische Musik, für mich gibt nur klassische Musik, dann dazu Malerei als Verkündigung und ich bin auch Lyriker, auch ein Kapitel über Lyrik und Glaube. Jetzt sind wir bei ein ganz anderes Thema und dieses Thema ist ein doppeltes Thema. Josef und Jesus, der Leidenswege der Knechten Gottes und Josef und sein Bruder, die zwei Bunde Gottes. Und dazu wollen wir beten. Dieser Frühling wird weder warm noch kalt. Es wechselt von Tag zu Tag. Wir sind nie darauf vorbereitet. Er geht vorwärts einen Schritt und dann ist der Winter wieder daher. Ich kenne den Weg dieser Welt, so wechselhaft, so unsicher. Ich weiß nicht, was ich erwarten kann. Auch dein Weg scheint mir so. Du überraschst mich ständig. Ich kann nie richtig vorbereitet sein, aber Herr, ich weiß eines. Dein Weg geht vorwärts. Trotz meines Zögerns. Dein Weg geht vorwärts, trotz meiner Rückblicke. Dein Weg geht vorwärts und ich mit unsicherem Schritt folge nach. Amen. Und das beschreibt nicht nur ich, sondern das beschreibt auch Josef. Josef wird nach Ägypten verkauft. Wir lesen ab 1. Mose 37 bis Ende diese Kapitel. Als nun sein Bruder hineingegangen waren, um das Vieh ihres Vaters in Sichem zu weiden, sprach Israel zu Josef, hüte nicht deine Brüder das Vieh in Sichem, komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach, hier bin ich. Und er sprach, geh hin und sieh, ob's gut steht um deine Brüder und ob das Vieh, und sag mir dann, wie sich's verhält. Und er sandte ihn aus dem Tal von Hebron, der kam nach Sichem. Da fand ihn ein Mann, wie er umherirrte auf dem Felde. Der fragte ihn und sprach, wen suchest du? Er antwortet, ich suche meine Brüder, sag mir doch, wo sie hüten. Der Mann sprach, sie sind von dannen gezogen, denn ich hörte, dass sie sagten, lass uns nach Dothan gehen. Da zog Josef seinem Bruder nach und fand sie in Dothan. Als sie ihn nun sahen von ferne, ehe er nah zu ihnen kam, machte sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten und sprachen untereinander, seht, der Träume kommt daher. So kommt nun und lass uns ihn töten, in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier haben ihn gefressen. So wird man sehen, was seine Träume sind. Als er aber das Ruben hörte, wollte er ihn aus ihren Händen erretten und sprach, lass uns ihn nicht töten. Und weiter sprach Ruben zu ihnen, vergiss nicht Blut, sondern werf ihnen die Grube hier in der Wüste und legt die Hand nicht an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und ihn seinem Vater wiederbringen. Als nun Josef zu seinem Bruder kam, zogen sie ihn seinen Rock aus, den bunten Rock, den er anhatte. Nahmen ihn und warfen ihn in die Grube, aber die Grube war leer und kein Wasser darin. Und sie setzten sich nieder, um zu essen. Indessen hoben sie ihr Augen auf und sahen ein Karawane von Ishmaeliten kommen von Gilead mit ihren Kamelen. Die trugen kostbares Harz, Balsam und Myrrhe und zog hinab nach Ägypten. Da sprach Judas zu seinem Bruder, was hilft uns, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Komm, lass uns ihn der Ishmaeliter verkaufen, damit sich unsere Hände nicht an ihn vergreifen. Dann ist er unser Bruder, unser Fleisch und Blut. Und sie gehorchten ihm. Als aber die mennonitische Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus der Grube und verkaufte ihn um 20 Silberstücke den Ishmaeliten. Die brachten ihn nach Ägypten. Als nun Ruben wieder zu Grabe kam und Josef nicht darin fand, zerriss er sein Kleid. Kam wieder zu seinem Bruder und sprach, der Knabe ist nicht da. Wo soll ich hin? Da nahmen sie Josefs Roch, schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Roch ins Blut und schichteten den bunten Roch hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagten, diesen haben wir gefunden. Siehe, ob's dein Sohnes Roch sei oder nicht. Er kannte ihn aber und sprach, es ist mein Sohnes Roch, ein böses Tier hat ihn gefressen, ein reißendes Tier hat Josef zerrissen, und Jakob zerriss seine Kleider, alle Kleider werden zerrissen jetzt, und legte ein härnestes Tuch um seine Lenden und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit. Und alle seine Söhne und Tochter kommen zu ihm, ihn zu trösten, aber er wollte ihn nicht trösten lassen und sprach, ich werde mit Leid hinunterfahren zu den Toten, zu meinem Sohn. Und sein Vater beweinte ihn, aber die Mennoniter verkauften ihn in Ägypten an Potiphar, des Pharaos Kämmerer und Obersten der Leibwache. Ich habe gestern Abend, und heute sind bestimmt Leute, wer war, das ist kein Schuldbekenntnis, wer war gestern Abend nicht da? Bitte Hände zeigen. Oh, das ist viel. Okay. Dann, ich muss manche Dinge wiederholen für denen, die da waren. Die Bibel ist wiederholend, wiederholend, um eins zu prägen. Denn wir müssen ständig das Gleiche hören, öfters bis wir kapieren, um was es geht. So ist es im Leben, dass Gott gibt uns ständig Zeichen, dass wir zu ihm gehören sollen, bis wir dann endlich hören und das tun. Ich lege die Bibel so aus. Die Bibel ist für mich eine Einheit. Für mich gibt kein Alt- und Neues Testament. Das Alte Testament, sogenannte Alte Testament, ist Jesu eigenes Selbstverständnis. Ich bin nicht gekommen aufzuheben, sondern zu erfüllen, sagt er. Das ist sein Bibel. Wenn dieses Alttestament am Rand für uns gestellt ist, ist Jesus am Rand für uns gestellt. Denn das ist sein Selbstverständnis. Und das ist der einzige Weg, das Neue Testament in die Tiefe zu verstehen. Es gibt keinen Satz, keine Handlung im Neuen Testament, der nicht ein vielschichtiger alttestamentlicher Hintergrund hat. Die Bibel ist eine Einheit, eine dreifache Einheit in Jesus. Und das Alte Testament zeugt mindestens so tief von Jesus wie das Neue Testament. Eine Einheit in gesamtbiblischen Themen. Und ich habe gestern die Beispiel gegeben über die zwei Tafeln Mose. Ich gebe euch ein zweites zentrales Thema, Irrung und Wirrungen. Die großen Gestalten in die Bibel gehen nicht so. Die gehen durch Irrung und Wirrungen, bis Gott ans Ziel mit ihnen kommt. Denn wir müssen zurechtgebogen werden. Denn unsere Wege sind krumm. Und das läuft durch die ganze Bibel, diese Weg, Irrung und Wirrung, nennen Sie das, Abraham, nennen Sie Mose, nennen Sie David, nennen Sie, wen Sie wollen, nennen Sie Petrus, nennen Sie Paulus und so weiter. Und das Dritte, und das ist am allerwenigsten bekannt, ist die einheitliche Bildersprache. Und ich habe das Glück oder das Vorsehen Gottes gehabt, an der Universität zu studieren, die für Kunstgeschichte der Beste in die ganze Welt ist, denn das, ich glaube, ist unbestritten, die New Yorker Universität, wo Erwin Panofsky und alle mögliche berühmte deutsche Juden unterrichtet haben. Man soll lernen, die Bibel zu sehen. Und wir wollen das versuchen heute. Aber ich gebe euch ein zentrales Beispiel. Das hat auch mit Ihrer Aufführung heute zu tun. Mit diesem Wasser. Im Wasser. Fließendes Wasser läuft durch die ganze Bibel als Zeichen der Reinheit. Leben. Wasser ist Leben in Israel. Unter Wasser. Tod. Und Reinheit, das hat mit Taufe, das hat mit Jesu Kreuz, als Wasser aus seinem Leib kam, das ist ein gesamtbiblisches Bild und Thema. Und es ist sehr wenig bekannt. Jetzt wollen wir diesen Text versuchen, in die Tiefe auszulegen. Jakob aber wohnte im, Entschuldigung. Als nun seine Brüder hingegangen waren, um das Vieh ihres Vaters in Sichem, die dann zu ein zentraler Heiligtum wird im Nordreich zu weiden, sprach Israel zu Josef. Ich habe gestern Abend aufmerksam gemacht, ich wiederhole, Jakob in Israel ist der gleiche Person. Jakob ist der Betrüger und er wird betrogen, am Schluss Vergeltung gegen ihn. Er betrug seinen Vater, seinen blinden Vater, um die Erstgeburtrecht und dann vor allem den Segen zu kriegen. Von seinem älteren Bruder. Israel ist der Gottesstreiter. Ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Und das hat natürlich diese Segen, das ist auch ein gesamtbiblisches Bild, die dann zum Kreuz führt. Als Jakob diesen neuen Namen gekriegt hat, Israel, Gott nennt ihn aber immer wieder Jakob und Israel. Und Luther hat das genial verstanden. Der Jakob ist der verlorene Mensch in uns, der sucht immer sein Weg und Heil, und das haben wir alle, die Jakob in uns. Und der Israel ist der, der unter den Kreuz, unter den Wort geführt wird zum Kreuz. Ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Und es ist sehr wichtig, dieser Kontrapunkt zwischen der verlorene Mensch und der gerettete Mensch. Das sind wir alle. Sprach Israel zu Josef, hütet nicht deine Brüder das Vieh in Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach, hier bin ich. Ich würde einmal, ich bin kein Mathematiker, einmal versuchen zu zählen, alle zentrale Texte in der Bibel, wo hier bin ich vorkommt. Ich habe ein Buch über Abraham geschrieben und da steht ständig, hier bin ich. Das ist kein Zufall. Mit Luthers berühmter Aussage, hier stehe ich, ja, das bedeutet auch, hier bin ich, ich kann nicht anders. Das bedeutet, ich stehe zur Verfügung, das bedeutet Gehorsam. Diese drei Worte ist, was Gott von uns haben will. Komm, folge mir nach. Hier bin ich. Gehorsam. Und er sprach, geh hin und sieh, ob's gut steht um deine Brüder und um das Vieh. Es geht um Menschen und um Tiere. Und das ist auch eine gesamtbiblische Thema, die Beziehung zwischen Menschen und Tier. Mose zum Beispiel weigert sich nach der 9. Plage auszuziehen, mit alles, was er hat, mit die Frauen, Kinder, alles, aber ohne Tiere, weil er braucht Opfertier für Gott, aber er braucht Tier als Freunde. Du Schwein, du Rindsviech, du Esel, sogar du Dackel, Halbdackel und Grasdackel sogar in Württemberg. Das ist unsere Verachtung für Gottes Schöpfung. Unsere Sprache spiegelt uns selbst. Ich liebe Tiere und ich mag nicht diese Sprache. Es war mir eine große Ehre, als ich die erste Mal mit 30 Kilometer Stunde das erlebt und gar nicht gewusst, dass sowas gab. Es war hier in Baden, ich war unterwegs für einen Vortrag und ich ging mit 50 durch einen geschlossenen Ort, schaffte und ich hupte jemanden und ging ihn vorbei, warum geht es so langsam? Und wir kommen zu einem rotes Licht und er schrie mich an, macht den Fenster aus, du Dackel, ich habe gedacht, das ist schön zu hören. Jawohl. Ich habe gestrahlt. Und sag mir dann, wie sich's verhält. Und er sandte ihn aus dem Tal von Hebron und er kam nach Sichem, heilige Orte genannt, Hebron. Sie wissen, dass Hebron die zweitheiligste Stadt ist. Es gibt vier heilige Städte in Israel. Zwei aus biblischen Gründen, zwei aus nachbiblischen Gründen. Hebron ist die zweitwichtigste. Der Stadt Kaleb, der Stadt, wo David 7 Jahre zuerst regiert hat. Eine zentrale Stadt am Ende der Tag, wo es geht über Gottes Land, die Gott gehört, Israel, uns mein Volk in alle Ewigkeit gegeben. Hebron ist der Schlüssel dazu. Die Araber haben uns, Islam, 1929 die ganze Juden umgebracht in Hebron. Da fand ihn ein Mann, wie er umherirrte aus dem Felde. Sehr merkwürdig, diese gleiche Art. Ein wandernder Aramäer war mein Väter, umherirrte, nicht ans Ziel kommen jetzt. Ein langer Weg wird geben, bis er ans Ziel kommt. Und das bedeutet im breitesten Sinn des Wort, bis Gott ans Ziel mit ihm kommt. Er fragte ihn und spricht, wen suchest du? Auch ein faszinierende Aussage, wen suchest du? Ich denke gerade an die auferstandene Christus, die ich öfters in der letzten Zeit, wen suchest du? Sie sucht den gekreuzigten Maria Magdalene und sie fand den Auferstandenen. Wen suchest du? Er antwortet, ich suche meine Brüder. Er ist ein Bruder zu denen, aber die sind wie kein. Die sind nicht da für ihre Brüder, denn sie hassen ihr Bruder, denn die Bruder in seine Träume hat sich zweifach überhoben über denen, sogar über Vater und Mutter. Und das ist psychologisch, wie ich gestern Abend sagte, sehr klar. Wenn der Kleinste knirpst, der Kleine, ich war auch die Jüngstin, in meiner Familie, ich habe zwei ältere Schwestern, die lang über mich geherrscht haben, ja. Und wenn der kleine Knirps sich überhebt über seinen älteren Bruder und über Vater und Mutter und dazu dummerweise das denen sagt, und das ist das Letzte, was man tun soll, psychologisch, aber weil er wahrhaftig ist und ein andere Perspektiv annimmt, die Perspektiv Gottes und will das klar machen zu seinem Bruder. Das geht in zwei Richtungen hier. Dumm, psychologisch, menschlich das zu sagen, aber Josef der Gehorsame, Josef der Fromme und Josef der einen Weg haben wird mit dem Herrn zum Heil für seinen Bruder. Interessanterweise, und das soll jede Jude sich fragen, warum heißt es der Gott Abraham, Isaac und Jakob? Isaac ist absolut unwichtig und ziemlich dumm. Er bevorzugt nicht die richtige Person. Und Josef ist zentral. Und wissen Sie warum? Denn Josef hat nicht letzten Endes mit Landverheißung zu tun. Die andere schon. Josef wird die Retter aus diesem Land. Aber das ist ein zentraler Grund, warum es nicht der Gott Abraham, Jakob oder Abraham, Israel und Josef, vielleicht wie wir das am liebsten haben würden. Der Mann sprach, sie sind von dannen gezogen, denn ich hörte, dass sie sagten, lass uns nach Dothan, ein Ort ohne Bedeutung, weg von Heiligtum, zukünftiger Heiligtum, von zukünftiger zentraler Stadt, weg zu ein total unbekannter Stadt, weg von die zentrale Linie und die zentrale Wege, die Gott gehen wird mit seinem Volk. Lass uns nach Dothan gehen. Da zog Josef sein Bruder nach und fand sie in Dothan. Und als sie ihn nun sahen von Ferne, ehe er nah zu ihnen kam, machte sie sich einen Anschlag, dass sie ihn töteten. Hier sind sie in die Nachfolge von Kains. Und die sind, die gehören natürlich die 12 Stämme Israel. Keins Weg, keins Gedanken. Bitte denken Sie nicht, dass die Erwählten immer das Richtige tun. Wir haben in unseren Kreisen eine sehr naive Auffassung. Wenn jemand fromm ist, dann, was er sagt und tut, ist richtig. Und wenn er unfromm ist, was er sagt und tut, unrichtig. Und das ist eine absolut dumme Aussage. Ich benutze das Wort sehr bewusst dumm. Denn was sollen wir sagen zu Martin Luther? Ich glaube, Martin Luther war fromm, oder glauben Sie das nicht? Ja? Ich glaube, er war der große Reformator, der größte aller Schriftausleger. Und er hat so schreckliche Fehler gemacht in Bezug zu mein Volk. Alle Synagogen sollen niedergebrannt. Alle Juden sollen einen Stern tragen und so weiter. Dinge, die Hitler benutzt hat. Sollen wir sagen, weil Luther fromm ist und gut ist, das soll man die jüdische Synagogen alle niederbrennen und gelbe Sterne tragen? Und was sagen Sie dann zu Schindler? Schindler war Playboy und Alkoholiker. Ich glaube, wir sind nicht dafür, dass wir Playboys und Alkoholiker, oder? Und er hat mehr für mein Volk getan als alle Frommen zusammen. Gott ist da, Menschen zu urteilen. Wir sind nicht in die Lage dazu. Wir sind da Zusammenhänge. Prüfet die Geister. Das bedeutet, das Positive in Luther zu nehmen und das Negativ zu lassen. Es geht nicht um Luther, Gott richtet ihn, Gott sei Dank, und nicht wir. Wir sollen die Geister prüfen. Und so ist es bei Schindler. Und wir machen nicht zu Martin Luther ein großer Held, als ob der kein Fehler. Ich kenne solche. Einer, der hat mich ausgeladen, als er gehört hat, was ich gesagt gegen Luther. Er sagte, wie kann man gegen Luther? Das ist der große Reformator. Was Unsinn. Sicher ist er der große Reformator, ist er auch ein großer Versager. Alles war groß an ihn. Und das ist bei den großen Menschen. Die sind von großem Format. Und Luther hat einen Bauch, dass Cranach ihn nicht unter 200 Pfund bringen könnte, ja? Und bei kleinen Menschen wie ich, ich mache kleine Fehler und ich habe nur einen kleinen Bauch, bis jetzt mindestens, ja? Machen Sie nicht diese Fehler, sich abhängig von Geistlichen. Wir sind schwache, sündige Menschen. Machen Sie sich abhängig auf Gottes Wort. Und glauben Sie nicht, dass alle frommen Menschen nur die schönste und beste Gedanken haben. Und dass die böse, die nicht frommen Menschen, die sind nur von Satan. Das ist primitiv und das ist absolut unbiblisch. Schauen Sie die 12 Stämme Israel und die Mehrzahl von denen, mit Ausnahme Benjamin, die natürlich nicht dabei, und Ruben und Josef, haben keins Gedanken und keins Art von Wege in sich. Und hat nicht Jesus zu uns alle gesagt in der Bergpredigt, dass wir alle Ehebrecher und Mörder sind? Sicher, das hat er gesagt zu jeder hier, dass wir alle Ehebrecher und Mörder im Geist. Wer gehasst hat, hat sein Bruder umgebracht. Und wer begehrt hat, außer die Ehe, hat Ehebruch begangen. Wir sind alle Ehebrecher und Mörder. Wir sind alle Pharisäer. Im negativen Sinne. Die Pharisäer haben sehr viel positiv an sich. Und deswegen lässt Jesus eine Auseinandersetzung mit denen, weil die die Besten sind. Er lässt sich nicht mit die Zeloten, die wollen Krieg vorantreiben. Oder der Sadduzäer, die zum guten Teil mit den Römer verpackte. Oder die Essener, die abgesplittert hat von der Gemeinde. Nein, er lässt sich nur mit den Besten in Auseinandersetzung. Wir haben alle das Pharisäische, das Negativ der Pharisäer in uns. Als sie nun sahen von ferne, alles ist nicht nur eine leidenschaftliche Reaktion. Das ist nicht der Weg Totschlag, sondern der Weg Mörder. Alles ist vorbereitet von ferne, übel vorausgedacht. Und sprachen untereinander, seht, der Träumer kommt herher, daher, der Träumer. Glauben Sie nicht, dass wir so betrachtet sind in dieser Welt heute als der Träumer? Ach, diese Märchen der Bibel und diese fromme Christen mit ihrer Moralität und ihr Jesus und so weiter. Dieser Satz ist gerichtet gegen uns. Wir sind auch Träumer in dieser Hinsicht. Aber der Träumer Josef ist der große Realist. Denn er ist von Gott geführt. Und Gottes Wege sind viel höher als menschliche Wege. Und wir sind zutiefst Realisten, wir Christen, wir Träumer. Ja, sehe, der Träume kommt daher, wie sie Jesus gelästert haben. Steig von dein Kreuz herunter, wenn du Gottes Sohn bist. Ja, jetzt schauen wir, wir wollen sehen, was wir sehen wollen. Wir sind die Maßstab aller Dinge. Was wir sehen können, berühren können. Wir denken hier bestimmt an einen Jünger, der Thomas. Nur was man sieht, was man berührt, der Materialist. Und das ist die Welt heute, eine materialistische Welt. Und weil sie an keinen richtigen Gott, an Christus nicht glauben, dann sind sie mit Religiosität beschäftigt, mit Okkulte und solche andere Sache. Denn wir brauchen Gott. Und wenn wir keinen wahren Glaube haben, dann kommt ein Ersatzglaube. So kommt nun und lasst ihn töten und in eine Grube werfen. Ich mache euch von vornherein aufmerksam, drei parallel geschehen. Daniel in die Löwensgrube, die Versuch Jesu zu töten in Nazareth und dann am Kreuz und Hitlers Art mit uns Juden 1942. Das hängt alles miteinander zusammen. Gesamtbiblische Themen, die auch in die Geschichte weiter wirkt. So komm nun und lass uns ihn töten in eine Grube, Daniel in der Löwensgrube. Und Bab ich ja, 100.000 Juden in Kiew erschossen in Gruben verschachtet. Und dann Jesus ging tief in die Grube, Kar Samstag, in den Totenreich und predigt das Evangelium, die Menschen, die vorzeitig gestorben sind, 1. Petrus 3, 18 bis 22, und sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Sie wollen töten und sie wollen das besiegeln mit Lügen. Und was waren die Lügen, die mein Volk sprach über Jesus? Sie wissen, wie die Lügen vorbereitet waren, dass Jesus, dass das war kein leeres Grab und so weiter und gestohlen und so weiter. Ein Lügengeist zu besiegeln, ein Mord. Josef und Jesus, der Leidensweg der Knechte Gottes. So wird man sehen, was seine Träume sind. Jetzt sehen wir Wirklichkeit. Jetzt haben wir in unser Griff. Und glauben Sie nicht, dass Hitler genau das Gleiche getan hat? Luther hat gesagt, der Satan ist der Äffchen Gottes. Er ahmt das nach. Und was Hitler getan an mein Volk, ist eine Nachahmen. Hier auch die Plagen in Ägypten und die Art, wie das Geld und Silber genommen wird von den Ägyptern, die Gott gibt für die Israeliten. Er nimmt die Gold und Silber von den Juden weg, aus die Zähne und Schritt um Schritt, bis man den endlich fertig hat. Es hat eine tieftragende Entwicklung, biblisch wie nachbiblisch, mit Gottes Volk. Als das Ruben hörte, und ich habe betont, gestern, und ich betone nochmal, mir ist ein sehr wichtiges Thema die Einmaligkeit der Gott Israel. Ein Thema, die keine von Ihnen je gehört hat. Sie kennen viel über die Einmaligkeit Jesu, aber Gott Vater ist genauso einmalig. Und hier ist ein Beispiel dieser Einmaligkeit. Ruben ist der älteste Sohn, er soll erben, und Ruben ist in Ordnung hier, aber er erbt nicht. Schauen Sie die zentrale Gestalten im Alten Testament an. Fast keine ist der älteste Sohn. Gott steht über das Gesetz und ist manchmal anteilgesetzlich. Die Gürzen, wenn zwei Völker oder Stämme gegeneinander kämpfen, in antiken Zeit, der stärkere Gürze gewinnt. Und der Gott Israel tut genau das Gegenteil. Er ruft Feinde, sein eigenes Volk zu züchtigen. Die Assyrer, die Babylonier und so weiter. Und der Gott Israel denkt nicht nur an das Große, sondern auch an persönlich jeder von uns. Das ist nicht nur der Kreuz Jesu, wo das Kreuz gültig ist für alle Menschen aller Zeiten und für jede von uns persönlich. Schauen Sie Psalm 72 an, wo es steht, über alle Völker werden für ihn niederbeugen und knien und sein Vollmacht und alle Könige. Und dann steht es über die einzelnen Armen, arm im Geist und genauso lang gesprochen über das Persönliche. Und das ist der Vater, nicht nur der Sohn. Es ist das Gleiche, Gott Vater und Gott Sohn. Und wenn wir das betont hätten, die Einmaligkeit des Vaters, die ganze antisemitische Erbe, unsere Kirche werde nie gegeben hat, weil das ist der Gott Israel. Und die Problem heute, in wen Islam als das gleiche Gott gesehen wird, wie der Gott Israel, das würde nie geben. Denn Jesus erstmal, für Islam ist ein minderwertiger Prophet und nicht gekreuzigt für die Sünde und nicht auferstanden. Und Islam macht heilige Krieg gegen Israel. Wie soll das der gleiche Gott? Das ist ein Wüstendämon, nicht mehr als das. Mit einem Segen des Machs. Ishmael, der Segen des Machs, nicht der wahre Segen. Als das Ruben hörte, der erben sollte, der Älteste, und der ist ziemlich in Ordnung, wollte ihn aus ihren Händen erretten und sprach, lass uns ihn nicht töten. Wir Juden reden von die Gerechte aus dem Heiden. Hier ist eine Gerechte aus den Heidnisch geworden. Geschützt hat im Dritten Reich, bevor man dann zu Yad Vashem, welches ein Heiligtum ist, in Erinnerung an alle, die umgebracht waren. Hier ist der Gerechte unter den Israeliten, Gottes eigene Volk. Und nebenan dieser Kritik der Israeliten läuft doch die ganze Alte Testament, der halsstarrige Juden. Schauen Sie bei Jona. Die Heiden wissen, was man tun soll und nicht. Aber Jona nicht. Schauen Sie bei Abraham. Abimelech, der weiß, was zu tun und was gerecht ist. Mit Abrahams Frau, der er seine Schwester oder als Halbschwester gesehen wird und nicht als seine Frau. Und der heidnische König handelt gerecht und Abraham ungerecht. Aber das läuft doch die ganze Bibel, diese Kritik, Innerkritik gegen Israel. Und so läuft das auch im Neuen Testament. Sagen Sie mir, was die Jünger richtig tun während des wesentlichen Zeit. Und das ist die Passion wegen Jesu. Die tun immer das Falsche. Die schlafen ein, wenn sie die Wache halten sollen. Mein Dackel könnte viel besser die Wache halten als Petrus, Johannes und Jakobus. Er ist ein echter Wachthund, nicht wahr? Die hauen ab von Kreuz. Petrus sagt, ich gehe mit dir in den Tod und verleugnete ihn dreimal. Nur einmal tun sie das Richtige. Er weint bitterlich. Nicht die Verherrlichung der Jünger und kommen sie nicht in eine falsche Theologie heute. Tu mir Wunder, tu mir, was ich will. Ich bin die Erwählte. Das ist nicht Bibel. Bibel ist genau das Gegenteil. Gott ist da, uns zu züchtigen, um uns zu retten. Und wer weigert sich des Kreuzes weg und wollte nur einen Weg von Wunderheilung, und ich habe ständig Wunderheilung erlebt, aber ich bin nicht wundergläubig. Wissen Sie, ich habe Gehirnhautblutung. Sie reden über Mendelssohn Bartholdy. Meine Frau hat geguckt, als sie diese Geschichte, weil ich habe Gehirnhautblutung gehabt. Und dazu habe ich Aspirin genommen. Und Sie sind Arzt, Sie wissen, Aspirin fordert der Blutung. Und ich habe gar nicht gewusst, dass ich Hirnhautblutung gehabt. Und ich bin normal, so normal wie ein Jaffin sein kann, ja? Und weiter sprach Ruben zu ihnen, er macht es sehr deutlich und er ist der Älteste. Und das bringt ihn eine gewisse Autorität. Vergieß nicht Blut, sondern werf ihnen die Grube hier in der Wüste und leg die Hände nicht an ihn. Was er meint, ist die Hoffnung, später ihn zu erretten und zurückzubringen. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und ihn seinen Vater wiederbringen. Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie seinen Roch aus. An wen denken sie? Der Roch ausgezogen wird? Jesus vor seiner Kreuzigung. Und wir haben gestern Abend, Entschuldigung, die Wiederholung, wer gestern Abend da war, aber das wiederholt sich und so ist es. Die Bibel redet durch Bilder, Kleid der Erwählung. Direkt am Anfang, im Paradies, die Menschen versuchen sich von Gott zu schützen und verstecken mit Feigenblättern. Gott macht die erste Schlachtung. und überdeckte uns mit Tierefell. Die erste Weg zu der Weg Jesu anstelle von alle Tiere opfert. So fängt das an. Hier, Kleid der Erwählung, Josef Kleid, Zeichen, dass er der besondere Geliebte und Erwählte ist. Samuel hat ein Priestermantel, die er trug in den Grube, in Sheol, im Totenreich, als Zeichen, dass er für den Herrn gesprochen hat. Wir werden alle weiße Kleider, wenn wir hart bis ans Ende, durch Blut Jesu gewaschen, gereinigt durch sein Kreuz. Und als Jesus gekreuzigt war, und diese Zeichenhandlung ist, soweit ich weiß, nicht erkannt, nach Johannes, vier Heidenknechten werfen den Los um sein Gewand. Zeichen seiner Erwählung. Das bedeutet, die Erwählung geht auch an die Heiden. Inri Jesus von Nazareth, König der Juden, bleibt bei den Juden, aber geht auch an den Heiden in alle vier Himmelsrichtungen. Kleid hier, Zeichen der Erwählung und Kleid mit Blut. Und der Blut führt zu dem blutbeschmierten Kleid Jesu am Kreuz. Schauen wir, wie das weitergeht. So ist die Bibel zu lesen. Biblisches Denken ist immer gesamtbiblisch, nicht zu pflücken. Sektierertum und Modernismus haben genau der gleiche Tendenz. Sie pflücken raus von der Bibel, was sie haben wollen. Sie sehen nicht die ganze Bogen. Sie kleben an ihre eigenen Buchstaben. Der Buchstabe ist was wertvoll, aber als Türe, so ein gesamtes Verständnis und die Gesamtverständnis ist Geist. Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm seinen Rock aus, den bunten Rock, den er anhatte, und nahmen ihn und warfen ihn in die Grube, aber die Grube war leer und kein Wasser drin. Und sie setzten sich nieder, um zu essen. Und genau das ist was, das Bild, was sie haben wollen. Er überhebt sich über uns, dieser Josef mit seinen Träumen. Wir drehen diese Sache um. Wir sitzen da und essen, und er ist unten da in die Grube. Wir überheben uns über ihn. Genau das gleiche Bild in Umkehren. Und so hat Hitler gemacht mit den Juden. Genau so. Die Erwählten und auch seine ganze Sprache. Arische Rasse statt auserwählte Volk. Bluten Boden statt heiliges Land. Ein Land, ein Volk, ein Führer statt ein Gott, ein Volk, ein Land, Deuteronomien. Und sogar die Vergassung der Juden. Zwei Schlangen, zum Leben oder zum Tod, das letzte Gericht, satanisch nachgestaltet. Und Dr. Mengele, hochgebildet, Bildung ist kein Schutz gegen das Böse. Und dann zu fließendem Wasser, zu die Dusche, Zeichen der Reinheit, und stattdessen Tod zu geben. Die Art, wie Satan die Äffchen Gottes, Luther hat das tief, das ist ein großer, der Luther, auch in seinen Fehler, aber vor allem in seinen Einsichten, ein ganz großer. Das ist genau das Bild. Sie stützen über diese Träume, über denen überheben werden. Das ist genau, was die Welt mit uns Christen will. Über uns. Wir haben keine Macht mehr. Und wissen Sie, warum wir keine Macht mehr? Weil wir nichts für die Juden getan haben. Und Gott hat uns zu Juden gemacht. In die Lage, in wen wir stehen. Eine kleine Minderheit belächelt von der Mehrheit. Und das ist gut für uns. Ich würde nicht gerne zurückgehen zu die Kirche des 19. Jahrhunderts, wo ich weiß nicht, wie viele Frauen gingen dahin, nur ihren neuen Hut zu zeigen, und wie viele Männer gingen dahin, nur um Geschäft zu sprechen. Es ist gut, dass wir eine kleine Minderheit und dass wir gegen den Strom kämpfen. Wir sind die Juden unserer Zeit. Ich meine die Lage, in wen die Juden. Das ist auch diese Art Vergeltung. Sie setzen sich nieder, um zu essen. Indessen hoben sie ihr Augen auf. Plötzlich, Gott gibt den Zeichen. Sie sitzen da und essen. Schauen Sie das bildlich. Da ist Josef in Angst und zitternd und bebend da, wartend auf seinen Tod, in die Grube. Wie Daniel mit die Löwe, wie mein Volk 1941, 42. Die erste Art mit den Juden war Erschießung. Vor mein Gaswagen und dann die Konzentrationslager. Und plötzlich erhebt die Augen. Gott ist am Werk in diesem Moment. In die Zeichen, die sie geben, gibt Gott ein anderes Zeichen, wie bei den Träumen, ein anderes Sicht. Sie hoben ihre Augen, ich hebe meine auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Ja, Psalm 121. Und sahen ein Karawane von Ischmaeliten kommen von Gilead mit ihren Kamelen. Sie trugen kostbares Harz, Balsam und Myrrhe. Ein bisschen ähnlich wie die besonderen Geschenke, aber nicht das gleiche wie die Heiden aus dem oder die Völker aus dem Osten, diese drei weisen Geschenke zu Jesu bringt. Und zogen ihn hinab. Entzogen hinab nach Ägypten. Da sprach Judas zu seinem Bruder. Na, Jude ist faszinierend, wenn man die ganze Josefs Geschehen betrachtet. Aus diesem Haus und Geschlecht kommt Jesus, dieser Stamm. Du bist der Held für die Heiden. Und dann wird geschrieben, ein faszinierendes Bild, ein Kleid in Wein. Mit Wein beschmiert, nehmet und trinket, das ist mein Blut, der Kleid der Gerechtigkeit, Vordeutung von Kreuz. Ähnlich wie die Mitte von Jesaja 9. Ein Kleid in Blut, die dem Feuer, der Feuer der Gerichte übergeben wird. Jetzt habe ich meinen ganzen Gedanken am Moment verloren. Das passiert fast nie mit mir, aber das ist jetzt passiert. Wir reden über die Kleid. Juda, danke schön, danke schön. Juda ist der, der will Josef verkaufen. Und Juda ist der, der einsteht später für Benjamin, um das gut zu machen, was passiert ist mit Josef. Und Jesus ist da zu versöhnen uns für unsere Schuld. Und Jesus kommt aus der Stamm Jude. Jude, der das tut um Geld. Jude, der dann das gut macht, das Schuld gut macht. Und Jesus macht das Schuld gut, ohne dass er selbst ein Schuldiger geworden ist. Juda ist faszinierend, Ruben zu betrachten, Juda zu betrachten und natürlich Josef. Da sprach Juda zu seinen Brüdern, was hilft uns, dass wir unser Bruder töten und sein Blut verbergen? Jetzt, reiner Materialismus. Was nutzt uns? Töten, dann haben wir nichts davon. Verkaufen, dann kriegen wir was dafür. Und wie ist das bei der Verfolgung, die wir bei Hitler erlebt haben? Wissen Sie, wie viel Geld er erbeutet von den Juden? Unwahrscheinlich, bis die Zähne hinein. Hamen bei Esther, die Verfolger von uns wollen das Geld kriegen dafür. Das bedeutet Neid auf, was die Juden haben. Und sicher, das ist eine der zentralen Ursachen von Antisemitismus. Neid auf jüdischer Reichtum. Sicher das wichtigste Ursache Antisemitismus ist die Schlange. Antisemitismus nimmt immer andere Formen an, weil das ist Satan. Und Satan will Gottes Erwählte umbringen. Die Juden, die armselige Juden im Osten, die reiche vornehmen Juden in Deutschland. Hass gegen die Juden, was sie sogenannten Christusmörder, wenn wir alle Christusmörder sind, jüdische Blut und am Ende der Tat die endgültige Antisemitismus. Und was ist das? Israel. Gegen Israel. Lesen Sie in die Zeitung, immer gegen Israel. Total einseitige Verständnis für diese friedenstragende Arafat. Der Hamas gleich im Gefängnis, man nennt das auf Englisch revolving doors. Das bedeutet Türe, die reingehen und dann rausgehen. Die werden mit Schauprozessen in Gefängnis gebracht und zwei Wochen später rausgelassen und in sein Polizei dienen. Und niemand redet darüber. Total korrumpiert, dieser Mann. Und Folter. Die Beauftragte für Menschenrechte unter die Palästinenser sagt, viel lieber unter die Israelis zu leben als unter Arafat. Und der ist Palästinenser. Und der ist der große, gemäßigte, friedensliebende Arafat. Sein Name sei erlöscht, sagt ein Jude, wenn er redet über Hitler und über solche wie Arafat, der sehr viel jüdische Blut auf seine Hände hat, aber sehr viel. Und alles anders als gemäßig. Das ist kein Mandela. Indessen hoben sie ihre Augen auf, sahen ein Karawane von Ishmaeliten, kommen von Gilead mit ihren Kamelen, die trugen kostbares Harz, Balsam, Myrrhe und zogen hinab nach Ägypten. Da sprach Judas zu seinem Bruder, was hilft uns, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Komm, lass uns ihn den Ishmaeliten verkaufen, damit unsere Hände nicht an ihn vergreifen. Was für eine Lügengeist. Verkaufen wir ihn, nachdem wir über ihn gesetzt haben, verkaufen wir ihn der Sklaverei und wir haben unsere Hände nicht an ihn vergreifen. Was für ein Arzt zu denken ist das? Eigennützig und übel. Und ausradiert in Bezug zu dem Vater. Jetzt haben wir den Träumer los. Der Petz, der Gerechte los. Und das ist auch eine Ursache Antisemitismus. Die ganze Zeit lassen wir endlich die Juden los. Die sind unser Unglück. So war das im Dritten Reich, so das ist in der Sowjetunion. Was bleibt von der Sowjetunion heute? Die Juden sind unser Unglück. Das hört man. Das hört man in Moskau und St. Petersburg. Denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut, was sein Heuchelei. Und sie gehorchten ihn. Sie verkaufen ihn. Und Jesus werde auch verkauft. Als aber die medianistischen Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus dem Gruben, verkauften ihn um 20 Silberstücke den Ismaeliten und brachten ihn nach Ägypten. Wie viel kriegt man für Jesu? Ja, aber was ist die wichtige Zahl? Wer von Ihnen war in die letzte Woche bei dem Friseur? Bitte Hände zeigen. Okay, bei dem Friseur. Die erste, Delila, wie viel hat sie gekriegt? Silberstücke für den kurzen Schnitt? 1100 Silberstücke. Billig verkauft. Judas ist nicht interessiert an Geld. Er schmeißt das Geld weg und hängt sich auf. Er ist Zelot. Er will, dass Israel gerettet wird durch Jesus. Jesus hat Macht, er weiß das genau. Er hat Macht, Wunder zu tun. Er könnte Israel erretten von den Römern. Und das wollten die alle. Und dann diese Vorstellung in die Kirche, Judas sind die Juden und natürlich alle anderen sind die Christen. Und das geht dann bis ins Dritten Reich hinein, wo wir dann Jesus vergaßen. Weil Jesus war Christ, nicht wahr? Kein Jude. Jüdische Blut, oder? Petrus, Paulus und so weiter. Und Judas sind die Juden, da alle die Jünger sind Juden. Diese merkwürdige Art. Diese Art von Tränen, aber das ist genau die Art, wie dieser Bruder Josef mit ihm umgehen, nicht wahr? Es ist genau der gleiche Übel. Als nun Ruben wieder zur Grube kam und Josef nicht darin fand, zerriss er sein Kleid, Zeichen der Entsetzung. Heiden, wie bei der Elia, die Gürzen. Sie zerreißen sich bis ins Blut hinein. Ein Jude darf das nicht tun. Das Kleid als Zeichen der Entsetzen. Das Blut, Leben ist im Blut und gehört Gott. Ein Jude tut das nicht. Das tun die Baalpriester. Die vier Kleider werden zerrissen im Lauf dieser Geschichte. Und kam wieder zu seinem Bruder und sprach, der Knabe ist nicht da. Wo soll ich hin? Dann nahmen sie Josefs Roch und schlachteten ein Ziegenbock und tauchten den Roch ins Blut. 1. Mose 49. Ein Wein, in Wein beschmierte Kleid, nehmet und trinket, das ist mein Blut. Jesaja 9. Lesen Sie die Zentrum von Jesaja 9, dick, nicht dick und schräg geschrieben. Über ein Kleid im Blut, der den Feuer übergeben wird, direkt bei erst, heißt ewig Vater und so weiter, Friede First, das ist das Bild Jesu, Kleid der Gerechtigkeit, der das Feuer des Gerichts für uns übernimmt. Und schickt den bunten Roch hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen, diesen haben wir gefunden, siehe, ob deines Sohnes Rock sei oder nicht. Vergeltung. Denn was hat Jakob mit seinem eigenen Vater getan? Er hat auch seine Blindheit benutzt und vorgetäuscht, was nicht wahr war. Und da ging auch über ein Tier, die geschlachtet war. Das Essen für seinen Vater. Vergeltung. Wir sollen wissen, dass unser Gott gefährlich ist. Ich mag nicht dieses Bild Jesu, der süße, liebe, gnädevoll, alles ist nur gut und alles im Gute. Das ist nicht der lebendige Gott. Gott ist ernst zu nehmen. Glauben Sie wirklich zum Beispiel, dass wenn man Ehebruch und man bittet um Entschuldigung, dass alles im Gute ist, billige Gnade? Leute, die schwere Sünde begehen, werden lang geplagt damit. So einfach ist das. Die können vergeben. Das ist wahr. Aber die werden geplagt damit. Gott ist nicht so einfach. Wir haben so eine oberflächliche Vorstellung von dem lebendigen Gott. Das ist, weil wir Juden gingen doch Auschwitz. Wir wissen ein bisschen mehr über diesen Gott, glaube ich. Diese süße Liebe Jesulein, die Püpplein in die Krippe, Amen und lieben gut, ja? So ist das heute. Aber das hat mit dem lebendigen Gott Israel nichts zu tun. Gott will gnädig sein. Aber sein Sohn und sein Gnade hängen miteinander zusammen. Und er ist allmächtig und er ist auch der richtende Gott. Und das haben wir natürlich Ihnen in der modernsten Theologie abgesprochen. Sein Gericht, sein Wiedergunft, sogar seine Auferstehung, sogar jetzt sein Kreuz. Alles ist abgesprochen. Und Theologie bedeutet es Studien über Gott und man hat seine Gottheit abgesprochen. Wir haben mit einem ernstzunehmenden Gott zu tun. Wir müssen sterben mit ihm, um mit ihm zu leben. Der alte Mensch muss sterben mit ihm. Gottes Zielsetzung ist Gnade. Sein Zielsetzung ist sein Reich. Und wie kommen wir in sein Reich? Mit Hallelujahs? Wo steht das in der Bibel? Er wird alle Tränen abwischen. Tränen. Ja, wir gehen mit Tränen in den Himmelreich. Machen Sie nicht Jesus zu diesem niedlichen, nettes Püppchen, den Sie haben wollen. Denn der Gott, den Sie haben sollen, ist der Gott, der uns freispricht von Schuld durch schreckliches Leiden und Selbsthingabe. In der Gott, der uns immer wieder zu ihm ruft, trotz unser ständiger Versagen. Er ist langmütig, er ist gnädig, aber er ist wahrhaftig und er ist gerecht. Er kannte ihn aber und sprach, es ist mein Sohnesroch. Ein böses Tier hat ihn gefressen, ein reißendes Tier hat Josef zerrissen. Genau diese Vergeltung gegen ihn. Diese Täuschung, was er selbst sein Vater gegenüber getan hat. Bin ich besser als meine Väter? Das kommt auch aus der Lehre, nicht wahr? Und Jakob zerriss seine Kleider, alles zerreißen die Kleider hier. Er zerriss seine Kleider, zeigende Entsetzung, legte ein härnestes Tuch um sein Lenden und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit. Und alle seine Söhne und Tochter kamen zu ihm, ihn zu trösten, aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach, ich werde mit Leid hinunterfahren zu den Toten, zu meinem Sohn. Und sein Vater beweinte ihn. Aber die Mennoniter verkauften ihn in Ägypten an Potiphar, des Pharaos Kämmerer und Obersten der Leibwache. Und Josef wird die Erretter, sein Bruder und sein Volk. Und Gott geht Wege durch, was scheint Irrung und Wirrung. Nicht gerade Wege in unser Sinn. Tut mir eine Wunder, heile mich, zeig mir. So geht Gott nicht um. Die Kenntnis von Gott ist fast immer von seinen Wegen fast immer nachher. Denken Sie selbst nach an Gottes Führung. Es ist fast immer nachher, dass wir merken diese Führung. Ich gebe noch ein Beispiel am Schluss. Als ich an der Universität Michigan studiert, sehr tief in meine eigenen Gedanken, komme ich immer wieder zu einem Licht der Kirche und habe meinen Kopf geschüttelt. Warum? Und nächstes Jahr habe ich dann die New York Universität studiert und ich habe die Bedürfnis zu beten. Ich ging an eine Synagoge und der Mason fragt mir, gehören Sie hier? Und ich habe gesagt, nein, ich bin nicht Mitglied, aber ich will mit meinem Gott reden, der im Dunkel hier wohnt. Die sagt, Sie sind kein Mitglied, Sie müssen raus. Oh, das könnte genau, bei der Oberkirchenrat habe ich die gleiche erlebt für meine zweite Prüfung. Klopfe an, so wird aufgemacht, ich habe angeklopft und niemand hat aufgemacht. So geht es nicht. Sondern ich merkte nur danach, ich gehöre nicht Synagoge, sondern Kirche. Und als ich das erlebt habe, habe ich keine Ahnung darüber. Und so sind Gottes Wege. Nicht jetzt, tu mir was. Und so wie man einen Dackel mitbringt, mein Dackel geht auch nicht mit, ja? Sondern nachher gucken wir zurück und staunen wir über Gottes verborgene Wege mit uns. Das ist die Geschichte Josef und die Errettung Israel. Und das ist die Geschichte Jesus von Nazareth, sein Kreuz als Angebot, die Errettung aller Menschen, aller Zeiten. Amen, wir beten. Herr Jesus, wir wollen dich und dein Gnade ausgeliefert werden. Zu leiden, wenn wir leiden sollen, und zu süchtigen, Freude zu erleben in alle Leiden, denn wir wissen, du bist unser gekreuzigter Heiland. Gib uns die Kraft, immer wieder neu unter deine Herrschaft zu gehen. Ob das ein Gutes oder ein Leides, ich will die beides, wenn es erst aus deine Hände kommt. Amen.